Ja, auch ich möchte euch ganz herzlich begrüßen hier zum letzten Abend. Erstmal vielen Dank fürs Singen und an dich, Hermann, für deine Lebensgeschichte mit dem Herrn seit 6 Jahren. Ich bin der Christopher, bin jetzt den 4. Abend hier und genau, freue mich heute Abend mit euch über die Bibel zu sprechen. Bevor ich damit anfange, würde ich euch vielleicht bitten, zum Gebet aufzustehen, wenn euch das gesundheitlich möglich ist. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir den Abend beginnen können mit Liedern, dass du möchtest, dass wir aufatmen. Und wir danken dir für Geschichten, die du schreibst, wie die von Hermann, wo Menschen aus einer Sinnlosigkeit, aus einer Angst oder aus einer Verzweiflung zu einer Freude kommen, zu einem Bewusstsein, dass ihre Lebensschuld vergeben ist und ein ganz anderes Leben führen als noch vor 7 Jahren. Und du kennst auch uns alle, du kennst unsere bisherige Lebensgeschichte. Du siehst, wie es um uns steht, wie wir denken über Gott, über dich, über unser Leben. Und wir wollen doch jetzt hören, wie du über uns denkst und auch wie ein Leben als Christ denn dann ist. Was erwartet uns dann? Und wir bitten dich um deinen Segen jetzt für die gemeinsame Zeit. Amen.
Amen.
Ja, manche waren gestern schon da oder vorgestern da oder vielleicht sogar am Samstagabend schon da. Wir haben ja schon 3 Abende gehabt, das ist der 4. Und das Thema heute, das sattelt so ein bisschen da an, fängt da an, wo die anderen so aufgehört haben. Deswegen muss ich jetzt erst so ein bisschen so ein Bindeglied schaffen, vor allem auch für die, die vielleicht nicht die letzten Abende mitbekommen haben. Wir als Christen, wir glauben an die Bibel und an den Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, so wie es in der Bibel steht. Und heute Abend soll es losgehen, das Thema heißt der Gegenwind. Ich habe so ein bisschen so eine Fahrradszene gewählt, die kennt ihr sicher gut. Da, wo ich herkomme, da ist es ziemlich so, ja. Heute war ich noch spazieren mit Daniel am Deich, da kann man ja strack ausgucken, das nächste Hügelchen ist der Deich. Hier kann man wunderbar Fahrrad fahren und ich weiß das auch noch als Kind, jetzt in Holland oder in Nordsee oder so, hier in Deutschland, wenn man dann Fahrrad fährt, dann hat man ja meistens Pech, ja. Also du hast Rückenwind auf der Hinfahrt und auf der Rückfahrt auch wieder, kennt ihr das? Das sind ja so Momente, die wir nicht so mögen. Und dieses Fahrradtourenbild mit Gegenwind habe ich mal gewählt, um heute Abend mit euch darüber zu sprechen. Wie ist denn ein Leben als Christ? Ist das immer einfach? Ist das Sonne, Sonnenschein und immer alles rosarot? Oder wird es auch mal schwierig? Gibt es auch mal Gegenwind? Aber ich möchte euch davon erzählen, dass das eine Freude ist, mit dem Herrn Jesus zu leben. Und wirklich als Christ zu leben. Und mit Christ meine ich jetzt nicht jemand, der ist getauft und bezahlt die Kirchensteuer, sondern jetzt versuche ich das Bindeglied so ein bisschen zu schlagen. Christ wird man dann per Definition der Bibel, wenn wir an den Herrn Jesus Christus glauben, als unseren Retter. Und ich möchte das versuchen, kurz zu erklären. 3, 4, 5 Sätze dazu mit dem bekanntesten Bibelvers, eigentlich der ganzen Bibel oder dem Neuen Testament jedenfalls. In Johannes 3, Vers 16, da steht denn, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Eingeborenen, seinen einzigartigen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Es gibt also 2 Optionen für unser Leben. Es gibt ein ewiges Leben haben und es gibt ein verloren gehen. Wir haben ja nicht nur einen Körper, sondern wenn das Leben auf der Erde vorbei ist, ist ja die Frage, wo geht denn die Seele hin? Was ist denn mit uns? Wir sind ja mehr als nur Materie. Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Und weil Gott weiß, dass es bei mir und bei dir, bei uns allen, da sitzen wir alle im gleichen Boot, ein Problem gibt, wird er selbst aktiv und schickt seinen Sohn Jesus Christus, um das Problem für uns zu lösen, was wir selbst nicht schaffen. Und das ist das Problem mit unserer Sünde. Wir haben in den Liedern schon davon gehört. Das ist ja ein Wort, das finden wir nicht so ganz so super. Benutzen wir auch heute nicht mehr so, außer bei der Verkehrssünde oder so. Aber Sünde ist für Gott ein ernsthaftes Problem. Sünde ist alles, was an seinem Ziel vorbeigeht. Und da gibt es in meinem Leben viel Zielverfehlung, viele Sünden. Wisst ihr, wenn Gott sagt, du sollst nicht lügen, dann muss ich sagen, habe ich aber schon, mehr als einmal. Er zeigt mir, wie ich sein soll und ich merke, ich bin so nicht. Ich habe das schon wie oft so gemacht, wie er es nicht gut findet. Und wenn du ehrlich bist, kennst du das aus deinem Leben. Du kennst deinen Berg von Sünden, ich kenne meinen. Und wisst ihr, wenn wir die mitbringen in die Ewigkeit, wenn wir dem lebendigen Gott entgegentreten und wir haben einen Riesenberg Schuld dabei, dann haben wir ein Thema auf. Denn dann sagt er, ich habe dich zwar gemacht, ich bin dein Schöpfer, aber ihr Menschen im Allgemeinen, ihr lebt ohne mich. Ihr wollt nicht mit mir und ihr häuft Sünde auf Sünde. Und jetzt bist du da in der Ewigkeit und mein Himmel ist sauber. Aber durch deine Sünde bist du dreckig, wir beide passen nicht beieinander. Du kannst nicht zu mir. Du kannst nicht zu mir und ewiges Leben haben, da steht noch was zwischen uns. Du gehst verloren. Die Bibel redet davon, dass ein Mensch verloren gehen kann. Dass es eine Hölle gibt, das steht im Wort Gottes drin. Das ist keine Erfindung von Menschen, das steht in diesem Buch, dem Wort Gottes. Und weil Gott das weiß, dass diese Lage ernst ist, schickt er seinen Sohn. Und jetzt sagt er, wenn du an den glaubst, gehst du nicht verloren, sondern du hattest ewiges Leben. Und wie geht das zu? Das hängt mit dem Kreuz zusammen. Am Kreuz, wo man den Herrn Jesus gekreuzigt hat, festgenagelt hat, hat Gott Folgendes getan für mich und dich. Er hat unsere Schuld, unsere Sünden, unsere ganze Zielverfehlung, die wir in Mängel haben alle, genommen und auf seinen Sohn gelegt und hat ihn bestraft. Er hat ihn förmlich zahlen lassen für meine Schuld oder Schulden. Das ist am Kreuz passiert. Der Jesus hat unsere Sünden auf dem Holz getragen und er ist gestorben, hat den Lohn der Sünde bekommen. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich habe eine Geldschuld, ein Minus und Gott wird mich zur Kasse bitten, dann brauche ich jetzt Hilfe. Und förmlich, der Herr Jesus hat für mich bezahlt. Wenn ich jetzt sage, ja, das will ich haben, das brauche ich. Ich gebe zu vor Gott, ich habe Schuld, ich habe Sünden. Ich bitte ihn um Vergebung dafür, die sind passiert, die kann ich nicht mehr rückabwickeln. Und jetzt bittest du Gott, vergib mir. Dann vergibt Gott, weil Jesus Christus schon bezahlt hat. Gott ist gerecht. Ich muss nicht mehr dafür bezahlen, aber ein anderer hat bezahlt. Die Rechnung ist beglichen, aber nicht von mir. Und das ist das Angebot, was Gott uns macht. Er fragt, möchtest du das? Glaubst du das? Das ist wie ein Angebot, was Gott hinhält. Und jetzt ist die Frage, ob ich zugreife. Das daran glauben ist das Packen danach. Dass du sagst, ja, brauche ich und ich will es auch. Dass wir die Notwendigkeit verstehen, verstehen, wer der Herr Jesus Christus ist, was der für uns getan hat und sagen, ja, das will ich. Und dann wird man von Neuem geboren. Der Hermann hat gesagt, ich bin 51, aber eigentlich erst 6 Jahre alt. Was er meinte ist, dass er vor 6 Jahren erst Leben bekommen hat, per Definition. Bis dahin lebte der auch. Das Herz schlug, geatmet hat der Hermann auch. Aber der hatte keine Vergebung, der hatte kein Leben aus Gott. Und dieser Moment, wenn ein Mensch das ergreift und sagt, das will ich haben, das ist nicht der Zieleinlauf, das ist der Startschuss. Und jetzt sind wir so, Zusammenfassung der letzten 3 Abende, jetzt sind wir so am Anfang eines Lebens als Christ. Wir sagen ja dann schon mal, die letzten Abende hast du vielleicht, wenn du da warst, hoffentlich so verstanden, dass es eine Entscheidung geben muss. Du musst das wollen, ja oder nein. Das ist wie mit einer Fahrradtour. Hier diese Gegenwindsituation, dass du am Radeln bist und so, die gibt es ja gar nicht. Wenn du nicht entscheidest, als Familie beispielsweise, ja, heute machen wir eine Fahrradtour. Das heißt, da ist eine Entscheidung vorausgegangen. Ihr holt die Drahtesel aus dem Schuppen und dann geht's los. Und so ist das jetzt auch in einem Christenleben. Wenn man sich jetzt fragt, okay, mal angenommen, ich machte das. Ich glaubte an den Herrn Jesus Christus. Ich nehme das an im Glauben. Was ändert sich denn dann? Und vielleicht hast du eine Meinung, so eine Vorstellung, wie so ein Christenleben denn dann wäre. Und vielleicht turnt dich diese Vorstellung total ab, dass du denkst, boah, so ein Christenleben, das ist so voll langweilig. Das, mal ganz ehrlich, mal so strack raus. Du denkst, die dürfen so viel Sachen nicht. Das ist voll langweilig. Die müssen so viel Sachen tun. Da gucke ich mir an, finde ich auch langweilig. Ich habe das zwar verstanden mit den Sünden. Ich brauche auch Hilfe dafür. Aber wie ist das denn, als Christ zu leben? Vielleicht wirkt das auf dich unattraktiv. Und da möchte ich dich ein bisschen informieren. Wie ist es denn, als Christ zu leben? Welche Dinge gehören denn dann dazu? Und worauf kannst du dich einstellen? Und bei einem Leben mit Gott, da geht es nicht um einen Regelkatalog, den du abarbeitest, wo du Häkchen dran machst und wenn du das alles hast, dann sagst, ja, jetzt bin ich ein guter Christ, sondern es geht um eine Beziehung. Du bist in eine Beziehung mit Gott gekommen. Und in einem Leben als Christ geht es um das Ausleben dieser Beziehung, um das besser kennenlernen des Herrn Jesus und das, was Schönes, nichts Erzwungenes. Und der Jesus sagt in der Bibel, im Neuen Testament, die Worte, folge mir nach. Das heißt, jemand, der an den Herrn Jesus glaubt und bekennt, Christ zu sein, der ist, wie die Bibel sagt, ein Jünger. Ja? Der Jesus hatte damals 12 Jünger, es waren Leute, die waren ständig um den rum. Und Jünger heißt eigentlich ja ein Schüler, der lernt von jemand. Und damit du lernen kannst, musst du bei dem sein, musst dir das angucken, abgucken. Muss von dem lernen. Und der Jesus schickt uns nicht, so sagt, jetzt geh mal da hinten her, sondern er sagt, folge mir nach. Das bedeutet, ich gehe vor. Ja? Er sagt, ich gehe vor. Und du gehst nach, hinter mir her. Der erwartet also nichts von mir oder dir, was er nicht selbst getan hätte in diesem Sinn. Der Jesus sagt in Matthäus 11, lernt von mir. Guck dir an, wie ich gelebt habe, wie ich geredet habe, wie ich dies und das gemacht habe. Und dann mach das genauso. Es geht um Jüngerschaft. Im Matthäus-Evangelium am Ende, da sagt der Jesus den Jüngern, kurz bevor er in den Himmel auffährt, Christi Himmelfahrt, ja, kennen wir in Deutschland noch, Feiertag, geht hin und predigt der ganzen Schöpfung das Evangelium. Das ist gute Botschaft. Es gibt ein Problem der Sünde, aber der Jesus ist gestorben. Ja, glaubt das, bekennt das und bekehrt euch und dann kriegt ihr Frieden mit Gott, das Evangelium. Und dann bleibt aber nicht dabei, predigt der ganzen Schöpfung das Evangelium. Und dann heißt es aber auch, macht Leute zu Jüngern, eben, dass sie auch dem Herrn folgen. Und ich meine jetzt nicht nur in so ein stumpfes Schema F passen. Ja, nicht, dass du denkst, du musst jetzt irgendwo eine Unterschrift leisten und sollst irgendwo Mitglied werden. Rede ich nicht von. Dass du irgendwie auf deinem Gehaltszettel irgendwie eine Kirchensteuer abdrücken sollst, rede ich auch nicht von. Ich rede nicht von was Organisiertem, Schematischem, sondern von einer Beziehung zum lebendigen Gott. Davon rede ich. Das ist Jüngerschaft. Und dann hat der Jesus auch den Jüngern gesagt, kurz bevor er in den Himmel aufhört, tauft sie. Eine Taufe, kennt ihr bestimmt. Gell? Hier gibt es auch Taufe. Hast du vielleicht gehört, Bekanntenkreis oder irgendwo schon mal mitbekommen, eine Taufe, die hilft dir nicht in den Himmel. Ja, gibt auch manchmal Leute, die denken, wenn ich getauft bin, dann ist alles gut. So als kleines Baby mal 3 Tropfen Wasser drüber, dann ist alles geritzt. Da müssen wir wieder in die Bibel gucken und fragen, was sagt die Bibel dazu? Und die Bibel beschreibt die Taufe als einen äußeren Ausdruck einer inneren Sache, die vorher passiert ist. Im Römerbrief steht, mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Das heißt, im Herzen findet das statt, diese Umkehr zu Gott, dieser Glaube. Herzenssache, muss kein Ton für sagen. Aber mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Da kommen plötzlich Dinge nach außen, die innerlich passiert sind. Plötzlich redet jemand von dem Herrn Jesus, hat es vorher nie gemacht. Hermann hat vor 7 Jahren noch nicht vom Herrn Jesus gesprochen, als hätte er eine dicke Beziehung mit dem. Aber danach, da passiert plötzlich was in den Menschen. Und so ähnlich ist es mit der Taufe auch. Mit der Taufe drücke ich aus, ich gehöre zu Christus. Ich habe mich bewusst entschieden, ja, ich gehöre zu dem und ich lade euch auch gerne hier in Wiebelsum zu meiner Taufe ein. Ja, könnt ihr alle kommen, in Gatten hier, die Straße da und da, könnt ihr gerne zugucken. Haben wir einen Pool aufgebaut und dann möchte ich mich taufen lassen, damit zeige ich nach außen, ich bin Christ. Und dann lesen Christen die Bibel. Und vielleicht denkst du, ja, habe ich das letzte Mal in der Schule gelesen, wenn überhaupt, oder im Konfirmationsunterricht. Das ist für mich so ein Buch mit 7 Siegeln, verstehe ich nicht viel. Wenn du das denkst, ich verstehe auch erstmal, was du meinst. Vielleicht denkst du dann, ja, als Christ, da muss ich Bibel lesen. Da muss ich so einen Leseplan abarbeiten, voll der Krampf. Aber wisst ihr, Bibel lesen ist wie Essen. Der Herr Jesus sagt mal, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes ausgeht. Und wisst ihr, Essen ist für uns ja auch kein Krampf. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich esse jedenfalls gerne. Essen, also Gemeinschaft am Tisch und so, ist ja was Schönes. Wenn der Magen knurrt, ist das nicht so schön, als wenn er voll ist. Also Essen empfinden ja sicher die meisten oder alle von uns als eine angenehme Sache, die zur Lebenserhaltung dient, weil ohne gehst du kaputt. Das ist was ganz Normales, was sich jeden Tag meldet. Und jetzt sage ich ja auch nicht, boah, Essen ist voll der Krampf. Ich muss jeden Tag essen. Sondern ich möchte das, weil ich es brauche und weil es mir Spaß macht. Und so ist das mit der Bibel auch. Mose sagt schon im 5. Buch Mose, das Wort Gottes ja ist nicht ein leeres Wort für euch, sondern es ist euer Leben. Das heißt, das ist ja nicht nur eine Hülse von irgendwelchen Ideen, die aneinandergereiht sind, sondern da steckt Leben drin. Im Römerbrief heißt es in Kapitel 7, da sagt ein Mensch, ich habe Wohlgefallen am Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Da sagt nicht jemand, mein Magen knurrt, sondern mein innerer Mensch, hier innen drin das. Das will ernährt werden und das hat Hunger und da habe ich Verlangen nach. Es gibt eine Bibelstelle, da steht, deine Worte waren vorhanden und ich habe sie gegessen. Wird mit diesem Essensvergleich. Du sollst nicht das Papier essen, verstehst du das schon? Sondern da stehen Worte Gottes drin, die der Mensch braucht. Und deswegen lese ich für meinen Teil die Bibel gerne, sehr gerne und freiwillig. Und wisst ihr, das ist das Spannende an der Bibel, dass du da in diesem Sinn nicht mit fertig wirst. Das ist nicht irgendein Shakespeare. Liest es, sagt jetzt kenne ich es und dann legst es weg. Und ich habe begonnen, für mich die Bibel zu lesen, bewusst, mit 15, 16 Jahren. Und seitdem ist mir das nicht langweilig geworden. Und wenn ich 90 werden sollte und noch lesen kann, wird mir das immer noch nicht langweilig sein. Das weiß ich. Und da entdeckst du einfach, durch dieses Buch weht ein Wind. Ein ganz anderer als durch alle anderen Bücher. 66 Bücher von über 40 Autoren, über 1500 Jahre Zeitraum geschrieben, die kannten sich nicht, teilweise zumindest, ja, die konnten sich nicht absprechen, die haben auch nicht voneinander abgeschrieben, da waren Leute bei wie Könige, gebildete, weise Leute, da waren Fischer dabei und so weiter. Da war ein ganzes Potpourri von Autoren, die Gott benutzt hat, um ein Werk zu kreieren aus einem Guss. Die Bibel behauptet, ist ja erstmal, muss man glauben, richtig, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Dieses Buch enthält das, wo Gott will, was er will, dass da drin steht. Und wenn ich jetzt dieses Buch nehme und lese, dann begeistert mich das, weil ich merke, dass das hat eine andere Qualität wie andere Worte. Hier steckt ein anderer Autor hinter. Und ich lese die Bibel deswegen als Christ, weil ich wissen möchte, wie Gott ist. Da lerne ich ihn kennen. Ich lerne, wie er denkt, wie er empfindet, wie er Dinge beurteilt, was er gut nennt und was er böse nennt, was ich tun sollte, wo er sagt, mach das so, weil, und das machst du besser nicht, weil. Er erklärt mir transparent Hintergründe von Dingen. Ich lerne mich selber kennen und ich merke, dieses Buch ist Wahrheit, das muss man probieren. Ich will dir das nicht überstülpen, nimm eine Bibel mit und lies die mal. Und deswegen lese ich Bibel. Und das ist für mich nicht ein Krampf, ich muss, ich möchte das. Und ich mache das sehr, sehr gerne. Und ich kann es dir auch ans Herz legen, wenn du noch nicht die Bibel liest, mach das mal. Hermann hat das auch gemacht, Bibel gelesen. Dann ist es so, dass Christen ja beten. Und beten ist auch nicht ein frommes Selbstgespräch mit der Zimmerdecke, sondern für einen Christen ist Beten ein Reden mit dem lebendigen Gott. In dem Glauben und der Erwartung, dass Gott hört. Gott sagt in dem Psalm, der das Ohr gemacht hat, sollte der nicht hören? Ja, aber natürlich doch. Wenn der Schöpfer Gott ein Hörorgan uns kreiert, dass wir miteinander reden und uns verstehen, meint ihr nicht auch, der versteht auch, wenn wir mit ihm reden? Und da muss ich nicht eine bestimmte Sprache für sprechen. Das musst du nicht mal laut machen, kannst du. Das kannst du leise machen in Gedanken. Das ist für Gott egal. Man kann auch nicht falsch beten, dass man denkt, ja, das liegt an einer gewissen Formel oder so. Wenn ich das und das so gesagt habe, dann war es gut. Und wenn ich mich vertan habe in dem Wort, dann. Es ist auch nicht so, dass man jetzt denkt, ich muss jetzt nur das Vaterunser beten. Das ist ein Gebet, was der Jesus den Jüngern förmlich erklärt hat. Beten kannst du frei raus, strack raus, im Respekt, dass du mit Gott redest, aber so, wie du es denkst, so, wie du es empfindest. Wenn du zum Beispiel hier sitzt und sagst, ja Gott, ich habe schon Dinge im Leben erlebt, Leid erlebt oder irgendwas, da, also da würde ich aber mit ihm drüber reden wollen. Ja? Da sage ich, dann mach das doch. Dann bete doch mal, sag Gott, wenn es dich gibt, ich möchte mal mit dir reden. Ich verstehe nicht, warum das so gekommen ist und warum ich vielleicht ein Kind verloren habe im 6. Monat, worauf ich mich gefreut habe. Und ich verstehe auch das nicht und das nicht. Dann sag ihm das doch. Wenn du Fragen hast, und sagst, ja, gibt es dich wirklich? Ist das so, wie der Mann da mit dem Mikrofon erklärt hat? Weißt du, du brauchst dich hier vor niemand outen. Das kannst du für dich heute Abend alleine. Sag, Gott, ist das so? Gott, wie denkst du über mein Leben? Ist die Bibel die Wahrheit? Ich möchte es wissen. Rede mit Gott. Und das ist auch was Natürliches für einen Christen. Wisst ihr, hat mal jemand gesagt, beten ist wie Atmen der Seele. Müsst ihr euch Mühe geben zu atmen? Nein. Das wäre ein Krampf, wenn es so wäre, ja? Und Christenleben ist keine Schnappatmung, sondern kommt, atmet auf. Also richtig mal durchatmen, ist ein schönes Gefühl. Ja? So. Und so ist ein Christenleben auch. Und wenn du betest, ist das Atmen der Seele. Da hole ich Luft bei Gott. Und das ist was ganz Normales. Ich denke auch nicht, oh, ich muss atmen, was für ein Krampf. Sondern das ist was ganz Normales, dass ich das tun darf. Und da darfst du Gott alles sagen. Du darfst ihn alles fragen. Und das ist für einen Christen normal. In der Bibel steht auch nicht, du musst am Tag so lange beten. Die Bibel fordert uns auf, viel zu beten. Nicht aus einem Zwang oder einem Druck, sondern aus Beziehungspflege. Wisst ihr, wenn ich mit meiner Frau nach einem Schema rede und ich würde sagen, Schatz, setz dich mal an den Tisch, jetzt haben wir unsere 5 Minuten, so, und dann rede ich mit dir und dann den ganzen Tag nicht mehr. dann könnte ich euch jetzt interviewen, was ihr von der Qualität meiner Ehe halten würdet, ja? Das wäre keine glückliche Verbindung. So, und so ist das mit Gott auch. Ich sage jetzt mit Gott, so, ich mache jetzt hier die Stoppuhr an und jetzt rede ich mit dir und dann den ganzen Tag nicht mehr. So, es ist wie in einer Beziehung, wisst ihr? Ich sitze mit meiner Frau schon mal auf der Couch und dann reden wir lange und ausführlich und bewusst über vieles. Das ist doch gut. Wir reden aber auch im Alltag ständig, so kurz. So, kannst du das noch mitbringen? Hast du daran gedacht? Möchtest du die Kinder vom Bahnhof abholen? So, ihr versteht den Vergleich, ja? Wenn du mit Gott im Alltag lebst als Christ, sitzt du im Büro und du hast einen unangenehmen Anruf vor dir, dass du einem Kunden irgendwas richtig Blödes mitteilen musst. Oder dass du einer Patientin sagen musst, dass sie doch nicht morgen, sondern erst übermorgen entlassen wird. Und du denkst, boah, die war schon so unfreundlich, die hat mich da schon fast die Ohren lang gezogen. Und du hast Angst davor. Jetzt ist dieses kurze Gespräch mit Gott so, bevor du ins Zimmer der Patientin gehst, sagst du, Herr Jesus, ich habe jetzt dieses schwere Gespräch, möchte ich bitten, hilf mir, taktvoll, freundlich zu sein und bitte schenk, dass diese Frau die Botschaft annimmt. Amen. Und dann gehst du da rein und machst deinen Job. Ganz einfach. Das ist dieser Smalltalk, ja? Und der ist nicht erzwungen, sondern den mache ich gerne, ja? Und das ist einfach was Schönes. Dann lebt ein Christ im Gehorsam. Das ist jetzt so ein Thema, da denkst du, das passt mir aber gar nicht. Ja? Dass jetzt jemand kommt und mir jetzt sagt, was ich machen soll. Das ist nämlich Gehorsam. Gehorsam ist, wenn der Papa sagt, Jung, krämm mal das Laub zusammen. Dann muss der Jung das machen. Dann ist das Gehorsam. Und unsere Neigung als Menschen ist ungehorsam. Aber wir wissen eigentlich, Gehorsam ist eine gute Sache. Ja? Ich mache mal ein paar Beispiele. Wenn in einem Unternehmen zum Beispiel der Chef sagt, ab heute machen wir das so, von den 20 Produkten, 5 davon lohnen sich nicht, die 5 verkaufen wir nicht, nur noch 15. Ist das eine Ansage von einer Autoritätsperson, dem Chef. Und jetzt müssen die Leute der Firma im Vertrieb auf den hören. Die können nicht sagen, ey, wenn der Alte aus der Tür ist, verkaufen wir die trotzdem noch. Dann funktioniert das nicht. Sondern die müssen gehorsam sein, sagen, wir machen das so, wie der Chef gesagt hat. Bei der Bundeswehr, wenn der Leutnant sagt, wir fahren nach links mit unserem Jeep, und mit unserer ganzen Kolonne und die Soldaten sagen, wir machen das aber nicht, dann kostet das im Extremfall Leben. Steht? Also ohne Gehorsam funktioniert die Gesellschaft nicht, funktioniert eine Familie nicht, funktioniert es auf dem Arbeitsplatz nicht. Wir neigen dazu, ungehorsam zu sein, aber Gehorsam ist wichtig. Wir kennen das eigentlich aus dem Alltag, auch wenn es uns schwerfällt. Und als Christ ist das so, wenn man jetzt sagt, Herr Jesus, dann bedeutet das Wort Herr, was die Bibel benutzt, im Griechischen eigentlich, er hat die Gewalt oder die Macht zu entscheiden. Ich sage also, Herr Jesus, du entscheidest. Und jetzt muss ich ihn fragen, durch Gebet, durch Lesen der Bibel, was möchtest du denn? Die Bibel fordert uns auf, prüft, was der gute und vollkommene und wohlgefällige Wille Gottes ist in Römer 12. Prüf, was Gott will. Vielleicht weißt du es nicht, das kann sein. Die Lage kenne ich und jetzt musst du prüfen, was er will. Und wenn du weißt, was er will, wie Gott eine Sache möchte, jetzt setzt der Gehorsam ein, dass wir sagen, gut, dann mache ich das so. Und jetzt steht da zum Beispiel, jetzt kommst du vorbei bei deiner Bibellese im Epheserbrief, da steht, ihr Männer liebt eure Frauen. Ja, ist das schwer? Das ist ganz einfach, gell? Brauche ich nicht zu erklären. Aber vielleicht denkst du, wir hatten so dicke Luft die letzten 2 Monate. Wir haben nicht so viel zusammen, es war nicht harmonisch und so. Sondern wenn du jetzt vor dem Herrn Jesus erwägst, was soll ich denn da, soll ich das machen? Da sagt er, ja, natürlich sollst du das machen, da steht es dafür da. Und wenn du jetzt am Aldi an der Kasse stehst und kommst für die 2,59 Euro an den Blümchen vorbei und du erinnerst dich an das Wort und denkst, wann habe ich meiner Frau das letzte Mal Blumen mitgebracht? Komm nicht auf den Preis an, ob die von Fleurop sind oder vom Aldi, sondern für die Geste. Und dass du das einfach dann machst. Was glaubst du, was die empfindet, wenn du denkst, was ist mit dem passiert? Das habe ich lange nicht mehr erlebt, ja? Oder wenn die Frau auch ihren Mann lieben möchte. Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens, steht in der Bibel. Jetzt denkst du, boah, der hat die letzte Zeit mich so behandelt. Der hat wenig bei mir auf der Couch gesessen und hat er mich auch noch angefahren, warum seine Socken immer noch nicht im Schrank sind. Und jetzt soll ich dem Gutes tun. Und dann sagt Gott, ja, sollst du. Und dann gehst du vielleicht ins Büro, ins Homeoffice und sagst, Schatz, ich will einkaufen. Hast du einen Wunsch, soll ich dir was mitbringen oder was würdest du heute Abend gern essen? Versteht ihr, wie ich meine? So das, was uns widerstrebt, wo wir auf die Barrikaden gehen und denken, ich habe jetzt das Recht, mich zu ärgern und das zu machen, wie ich will, dann lebt ein Christ in der Frage, Herr, was soll ich tun? Und wenn Gott das zeigt, dann liegt es an uns, das zu machen. Und das tut gut. Gestern Abend hatten wir so das Thema, dass wir unsere Ego-Route fahren mit unserem Lebensschiff. Und das endet oft im Sturm oder auf einer Sandbank, im Chaos. Das ist der Weg unseres Eigenwillens. Und ein Christ hat den Wunsch, ich möchte deinen Willen tun. Verrat ihn mir, ich mach das. Und das ist auch kein Krampf, weil man merkt, dass das funktioniert. Was glaubt ihr, ich habe jetzt zwei Beispiele aus einer Beziehung gemacht. Was glaubt ihr passiert, wenn ein Mann merkt bei seiner Frau, was ist denn mit der? Die ist so positiv anders, das wärmt nämlich diese Eiszeit wieder auf. Und umgekehrt genauso. Man merkt, es tut gut zu tun, was Gott gesagt hat. Das ist wahr, das kann man ausprobieren. Ich darf das aus Erfahrung sagen, nicht als hätte ich alles richtig gemacht, bei weitem nicht. Aber dass ich sagen darf, es ist schön, das zu tun, was Gott sagt. Das ist nicht immer leicht. Das geht uns manchmal gegen Strich. Aber das ist schön und gut und clever. Der Jesus sagt mal in einer Geschichte, wer mein Wort hört und es tut, ich will euch sagen, wem er gleich ist. Er ist einem Mann gleich, der ein Haus baut und der grub und den Grund des Hauses unten auf den Felsen legt und dann das Haus baut. Und dann kommen die Ströme und die Winde und die schlagen gegen das Haus und das Haus steht. Da ist ein Wind, da ist ein Gegenwind, da kommt mal ein Problem, da kommt mal eine Arbeitslosigkeit. Oder du hast mal eine Krankheit, plötzlich hast du Diabetes und musst irgendwie damit leben. Da kommt eine Sache, die rüttelt mal so richtig daran. Aber das Haus hat Bestand. Und demgegenüber sagt der Jesus, wer mein Wort hört und es nicht tut, der ist wie einer, der ein Haus auf den Sand baut. Das könnt ihr hier nachvollziehen, ja? Auf Sand bauen, was dann passiert, das könnt ihr mir besser erzählen als ich euch. Dann kommt das Wasser und der Wind und dann ist der Sturz jenes Hauses groß. Und mit dieser Geschichte will der Jesus verdeutlichen, wo der Unterschied liegt. Wer das Wort hört, hören, also eine Information aufnehmen. Und der Unterschied liegt jetzt im Tun. Der Unterschied liegt darin, beide haben es das Gleiche gehört. Der eine hat es gemacht und der andere nicht. Und jetzt kommen in beiden Leben die gleiche Krise. Weißt du, ein Christ wird auch mal krank und auch ein Christ muss mal irgendwie an irgendeiner Krankheit oder so sterben, menschlich gesprochen. Heimgehen, sagt man, nach Hause zu Gott, ja. Das passiert. Also ein Christenleben bedeutet nicht, du wirst nie krank, du wirst zu den Schönen und Reichen und Glücklichen immer gehören, du wirst auf Wolke 7 schweben. Das darf ich dir nicht sagen und predigen, darf ich nicht. Aber das meine ich. Der Glaube sagt, was willst du? Ich möchte das Wort Gottes hören und das, was ich gehört habe, das will ich machen. Ich mache das. Und wenn du das machst, dann bist du clever. Dann zählst du zu der cleveren Truppe, die sagt, das macht ja keinen Sinn, auf Sand zu bauen. Das ist gefährlich. Stimmt. Auf Felsen zu bauen und zu graben ist ja erstmal anstrengender. Stimmt. Dauert auch eine gewisse Zeit, aber es hat Substanz, es hat Bestand. Dass wir das gründlich machen. Auch das Lesen der Bibel. Wenn du die Bibel zur Hand nimmst, als ich die Bibel das erste Mal durchgelesen habe, habe ich, glaube ich, 3 Jahre gebraucht. Geht auch schneller. Muss man nicht schneller machen. Ich habe 3 Jahre mich durchgequält und habe Bahnhof verstanden an vielen Stellen. Aber wisst ihr, die Bibel ist wie ein Puzzle. Und nicht nur so ein 1000-Teile-Puzzle, sondern so ein richtig großes Puzzle mit ganz schön vielen Teilen. Und jetzt sitzt du vor diesem Puzzleberg da und denkst, wo soll ich das anfangen hier? Und wisst ihr, wir erklären Kindern, ja, pass mal auf, Kleines, du suchst dir erst die Ecken. 4 Stück. Ganz einfach. Und dann suchst du die Randteile, überall, wo sowas Glattes dran ist. Und dann puzzelst du den Rand. Fang nicht in der Mitte an. Und dann auch so an einer dunklen Stelle des Himmels, wo jedes Teil gleich aussieht, man das kaum unterscheiden kann. Und so lest die Bibel. Lest und sagt, Herr Jesus, du kannst mit dem Autor des Buches sprechen, beten. Sagt, ich verstehe das nicht, möchte das aber verstehen. Herr, wie hast du das gemeint? Ich verstehe es vielleicht heute nicht, aber ich habe den Wunsch, erklär mir das. Und wenn du was nicht verstehst, dann liest du weiter. Das sind wie Puzzlesteine, die du sagst, ich weiß gerade noch nicht, wo die hingehören, ich lege die mal noch zur Seite. Aber puzzle den Rand, puzzle die Ecken, puzzle die Dinge, wo du denkst, das verstehe ich. Ihr Männer liebt eure Frauen, da wissen wir, wo das hinzupuzzeln ist, gell? Das ganz einfach zu finden, ja? was in der Zukunft und alles irgendwas und irgendwelche Bildersprache der Bibel, die sie auch hat, die ist auch wahr, die ist auch schön. Aber die ist vielleicht für die erste Bibellese zu schwer. Und das ist okay. Das ist kein Problem. Dann ist man als Christ glücklicherweise nicht alleine, auch hier in Wiebelsum ja nicht. Ja? Hier wohnen ja mehrere Christen, das ist schön. Und ich kenne zwei Leute aus Österreich, die habe ich kürzlich kennengelernt, die sich auch bekehrt haben, die gesagt haben, ja, wir glauben an Herrn Jesus Christus. Ein Ehepaar und der Mann sagt, wir sind Babychristen. Der ist 60 oder so, ja. Was der damit meint ist, ich bin noch recht frisch hier unterwegs. Das ist keine Sache des Alters, sondern das ist einfach, wenn man beginnt, dem Herrn Jesus zu folgen, dann ist man gerade neu in dem Thema, neu in dieser Beziehung mit Gott. Und das darf sein. Und der Herr Jesus weiß das. Und weil das so ist, spricht er in der Bibel, im ersten Johannesbrief zum Beispiel, von Vätern, von Jünglingen und von Kindern. Gott weiß, dass unsere Stufen im Glauben als Christen unterschiedlich sind. Das ist nicht nur eine Altersfrage, spielt aber bestimmt mit da rein. Wenn du einen erfahrenen Christen fragst, der 70 ist, der weiß mehr als ich. Der hat mehr Erfahrung als ich, weil er das ernsthaft betrieben hat und mehr Erfahrung mit Gott gemacht hat, die Bibel öfter gelesen hat. Und zu dem kann ich gehen und ihn fragen. Und das braucht jeder. Ob du jetzt Babychrist bist oder ob du so ein Jüngling in der Mitte bist, irgendwo, wir brauchen andere, die sagen, ich habe mal eine Frage, ich verstehe das nicht. Kannst du mir das erklären? Da wäre ich dir dankbar. Und dann klappt man die Bibel zusammen auf. Vielleicht hat er noch ein gutes Buch im Schrank und sagt, Junge, guck mal, das habe ich gelesen, das hat das Thema, deine Frage gut erklärt. Lies das mal dazu, das erklärt dir das vielleicht. Das ist gut. Dann braucht man Gemeinschaft mit Christen am Ort. Ich sage mal so, als Versammlung, wenn man sich trifft, wenn man sich versammelt, das ist auch ein komisches Wort, weil wir das heute nicht mehr so benutzen. Aber Menschen haben einen Grund, warum sie sich treffen. Darum geht's. Und der Herr Jesus sagt in Matthäus 18, Vers 20, da wo zwei oder drei Leute sich zu meinem Namen hin versammeln, da bin ich in ihrer Mitte. Und da bin ich nicht nur irgendwo so dabei, sondern der Mittelpunkt. Das ist der, der alle Mann beieinander hält. Das ist der, der Sagen hat. Auch in einer Versammlung, in einer christlichen Gemeinde, wo Menschen sich treffen und sagen, wir möchten das, da müssen wir sagen, Herr Jesus, du bist Chef. Ist deine Sache hier. Wir sind hier nur dazugekommen. Du bist die Hauptsache, wir nicht. Und dann trifft man sich und dann darf man auch in den Stunden, die man zusammen hat, Nutzen haben. Die Christen in der Bibel, die haben sich zusammen getroffen, um zu beten, gemeinsam zu beten, Dinge vor den Herrn Jesus zu bringen, ihn zu bitten, ihm zu danken. Die haben sich getroffen, um das Brot zu brechen. In der Bibel steht, damit verkündigt man den Tod des Herrn. Jedes Mal, wenn man das macht, das Brot bricht und vom Kelch trinkt, sagt man nach außen, der Herr Jesus ist gestorben. Das ist das, wo alles drauf ruht. Das ist das Fundament. Und weil das Gott ehrt und er sich freut, wenn wir das tun und wir furchtbar vergesslich sind, ist das eine gute Sache. Und die Christen haben sich getroffen, um eine Predigt zu hören, um ein gepredigtes Wort Gottes zu hören. Und dann gehst du mit der Erwartung dahin, vielleicht hast du ein Problem die Woche vor dir, einen Arztbesuch, irgendwas. Oder du stehst vor einer Entscheidung, soll ich das so oder so machen? Und du betest, Herr Jesus, erklär mir das mal. Bitte sag mir, vielleicht heute Nachmittag durch die Predigt. Ich möchte wissen, was ich machen soll. Bitte hilf mir, Amen. Und dann steht wer auf, stellt sich auf die Kanzel, schlägt eine Bibelstelle auf und jetzt spricht der über was. Und du glaubst gar nicht, dass es wahr ist, der weiß gar nichts davon. Der weiß auch nicht, dass du gebetet hast, der weiß gar nichts. Und plötzlich bedient dieser jemand, der da gerade spricht, dein Problem. Und dann merkst du, hier hat jetzt nicht ein Mensch gesprochen, natürlich hat ein Mensch akustisch gesprochen, aber hier hat Gott mein Gebet gehört und hat mir geholfen. Der hat mir gesagt, was hier Phase ist. Das erleben Christen zusammen und das ist wichtig. Die Bibel sagt, dass wir die Zusammenkommen nicht versäumen sollten. Klar sind wir mal krank und wir können mal nicht. Und das ist nicht so, da muss ich hin, da muss ich sitzen. Wir sind nicht gemacht, um den Platz da warm zu halten, ja, und den Sauerstoff im Saal zu verbrauchen. Sondern das ist Gemeinschaft mit Christen um denjenigen, der für uns am Kreuz gestorben ist. Das ist eine Sache, die mache ich freiwillig und die mache ich gerne und da bin ich da. Punkt. Und das ist schön. Das ist einfach wunderbar. Dann ist es aber auch so, wenn du jetzt sagst, okay, habe ich so ein paar Sachen verstanden, wie so ein Christ so macht, dass das kein Krampf ist, sondern schön ist, aber mal vorausgesetzt, du sagst, ja, ich mache das. Ich bekenne nach außen, ich bin Christ, ich möchte das, gehe diesen Weg mit dem Herrn Jesus. dann kann es sein, du kriegst Gegenwind. Jetzt hast du entschieden, ich radel los, ich beginne das und fängst an, in die Pedale zu treten. Und jetzt fährst du da so unterwegs los und jetzt merkst du, jetzt sind hier Dinge dir entgegen. Du musst dich anstrengen, dass das hier vorangeht. Ja? Das Glaubensleben ist kein Mofa, sondern ein E-Bike. Ja? Du musst schon noch selber trampeln. Aber du bist ja nicht alleine. Der Herr Jesus sagt, folg mir nach. Er ist ja mit dabei. Ja? Das ist der, wie der E-Antrieb, der das verstärkt, was du da machst. Aber trampeln musst du noch. Was ist denn der Gegenwind? Zum Beispiel, wenn du jetzt heute das für dich entscheiden würdest, dann hast du ja bisher ein Leben gelebt. Das ist ja so. Du bist verheiratet, du bist in einer Beziehung, du bist Single, du bist jung, du bist alt, du hast einen Freundeskreis, du sitzt am Stammtisch beim Kegelclub, wo auch, also irgendwas. Und jetzt lebst du als Christ und jetzt fragst du, Herr Jesus, was willst du denn? Fängst an zu beten, zu lesen, fängst an das zu machen, was da steht. Und jetzt merken andere, irgendwas ist mit dem. Oder der redet plötzlich von diesem Jesus, hat er vorher noch nie gemacht. Mit dem Mund wird bekannt, was innerlich passiert ist. Dass du irgendwem sagst, ich muss dir was erzählen. Ich habe den Herrn Jesus Christus kennengelernt. Und der andere denkt, ich kenne dich jetzt seit 45 Jahren. Hast du noch nie von geredet. Jetzt ist er übergeschnappt. Versteht ihr, wie ich meine? Und es kann auch sein, dass Leute das sagen. Es kann sein, dass du plötzlich mit Leuten, mit denen du total dicke warst, dass die dich nicht mehr verstehen. Dass sie dich vielleicht auch nicht mehr fragen, wenn die irgendeinen Ausflug machen. Und das mag dir komisch sein vielleicht. Versteht ihr, das meine ich, es kommt plötzlich in Situationen, dass jemand dir sagt, was er von deinem neuen Glauben hält. Und es ist nicht so, dass man den jemanden ärgern will, provozieren will. Die Bibel sagt, sofern an euch liegt, seid mit allen Menschen in Frieden. Ein Christ sollte, ich bin in der Lage, euch zu enttäuschen, ja? Jeder Christ ist das, weil ich noch sündigen kann, ich kann noch Fehler machen, aber er sagt, ich soll, soweit es geht, mit Menschen in Frieden sein. Christen sollen, so ist es Gottes Wunsch, angenehme Leute sein, hilfsbereite Leute sein, ehrliche Leute sein, zuverlässige Leute sein. Jeder Arbeitgeber kann sich eigentlich freuen, einen echten Christ, der das leben möchte, als Arbeitnehmer zu haben. Der belügt dich nicht, der ist ehrlich, der ist loyal zu dir und du denkst, guter Mitarbeiter. Aber wenn du dann sagst, mein Leben gehört Jesus Christus, dann denkt der schräger Vogel. Versteht ihr, wie ich meine? Und das können Leute auch sagen. Aber ich möchte dir sagen, das ist normal. Der Jesus sagt, sie haben mich gehasst und sie werden euch hassen. Und das muss man einfach auch wissen. Ich möchte euch nicht rosarot predigen, sondern wenn man das macht, dann hat das Konsequenzen. Und da weiß ich selbst durchaus, wie sich das anfühlt, dass du mal eine Nachricht kriegst, die nicht so nett ist. Schrieb uns mal ein Mann eine E-Mail und fing an, uns übelst zu beschimpfen. Hat gesagt, ihr seid doch alle Gewalttätiger und Vergewaltiger und Kinderschänder und so. Ist nichts von wahr, ja? Aber muss man verarbeiten, wenn du sowas gesagt kriegst. Und das meine ich, dass plötzlich jemand dich komisch behandelt. Aber lass dich dadurch nicht entmutigen, dass du weißt, das gehört dazu. Warum? Der Jesus hat ja Folgendes gemacht. Er selbst sagt, ich bin das Licht der Welt. Licht. Und jetzt kommt das Licht in die Finsternis, beschreibt die Bibel, zu uns Menschen. Jetzt ist ein Mensch, der den anderen Menschen durch sein Leben schon zeigt, ich bin so, wie ihr sein solltet. Das war die Botschaft des Herrn Jesus, die er nach außen ausgestrahlt hat, ganz natürlicherweise. Und jetzt fühlten die anderen Menschen sich angegriffen. Plötzlich kam ein Störenfried, der war perfekt. Und dadurch wurde deutlich, ich bin aber nicht perfekt und jetzt ist das ein unangenehmes Knisterverhältnis. Ja? Und für den Christen ist das auch so. Die Bibel sagt, wir sind das Licht der Welt. Wir möchten zeigen, wie Gott ist. Wir möchten so leben, wie er das sagt. Wir möchten von dem Herrn Jesus lernen und jetzt, wenn so ein bisschen Licht, viel weniger als bei dem Herrn Jesus, aber so ein bisschen Licht nach außen kommt, dann empfinden andere mitunter diesen anklagenden Moment. Aber das ist normal. Und das müssen wir einfach wissen. Und wir müssen auch wissen, die Menschen meinen nicht uns, die meinen das nicht böse. Aber sie haben irgendwie ein bisschen Licht entdeckt. Dass man sagt, ich habe meine Sünden dem Herrn Jesus bekannt. Dann denkt man, boah, geh mir doch weg mit deinen, nee, normale Reaktion. Aber mach das, denn es gibt ein Ziel. Weißt du, wenn du anfängst damit, wenn du diese Fahrradtour machst, anfangen, loslegen und trampeln und du wirst auch ankommen. Paulus schreibt, der ein gutes Werk in euch begonnen hat, wird es auch vollenden. Für einen Christen gibt es ein Ziel. Und Paulus sagt, das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wisst ihr, Solange man lebt, da sagt der Paulus, das Leben ist für mich Christus. Seine Interessen, das, was der will, das macht mich aus. Der Rest, der juckt mich nicht. Im Griechischen ist das so formuliert, dass da steht, was auch das Leben für die anderen sein mag, für mich ist das Christus. Und das kann ich für mich und du für dich entscheiden. Seine Interessen ganz nach vorne zu stellen, in der Ehe, im Beruf, in allen Fragen, in allen Entscheidungen, und das ist schön. Und das funktioniert auch, ja? Und das Sterben ist Gewinn. Komischer Satz. Normal ist Sterben für uns Menschen der größte Verlust. Es lebt nämlich rum, ja? Da bleibt alles hier. Auto bleibt hier. Geld bleibt hier. Haus bleibt hier. Alle Errungenschaften, alle Urlaubsfotos, bleibt alles hier. Nimmst du nicht mit. Aber warum sagt denn Paulus das für mich ein großer Gewinn? Der sagt, wenn man bei Christus ist, ist es weit besser. Der sagt förmlich, mein Leben ist ja kurz. Und es kommt der Moment, da muss ich gehen. Und dann trete ich in die Ewigkeit ein. Und weil der Mann wusste, meine Sünden sind vergeben, da komme ich nicht irgendeinem fremden Gott entgegen, sondern meinem Heiland, der für mich auf Golgatha auf dem Kreuz sein eigenes Leben in den Tod ausgeschüttet hat. Und deshalb bin ich zu Hause. Ja? In der Bibel steht, dass wir Jesus Christus bald sehen werden. Wir werden ihn sehen, wie der ist. Und es hat mein Mann gesagt, ungefähr ein Jahr her muss das gewesen sein, in etwa folgenden Satz, er hat gesagt, ich freue mich darauf und ich freue mich am meisten auf die Augen. Den Satz kann ich total gut nachvollziehen, dass du denkst, dem mal in die Augen gucken, der so ist, Augen verraten ja unheimlich viel über den Menschen, ja. Da erlebe ich den, da trete ich dem entgegen, zu dem ich jetzt hier, wo ich mit diesen Füßen in diesem Saal auf dieser Erde stehe, eine Beziehung jetzt schon leben darf. Und dann komme ich nach Hause. Und das ist Gewinn. Trauer, wenn ein Mensch stirbt. Das ist so. Weiß der Herr Jesus auch. Aber wir alle sind ja irgendwann nicht mehr da. Und wo geht es dann hin? Es gibt ein Ziel. Und Gott sagt, ich verspreche, ich bringe dich dahin. Und ich habe jetzt einfach so ein bisschen Querschnitt gezeigt euch heute Abend davon, wie man so als Christ lebt. Es war anders als die letzten drei Abende. Wir haben so ein bisschen Bindeglied gesehen. Und ich möchte dir das vorlegen. Du musst das für dich entscheiden. Ich entscheide das nicht für dich, sondern du für dich. Und ich lege dir das nahe, mach das. Das ist kein enges Leben, das ist ein schönes Leben. Du denkst, ja, wenn ein anderer über mich verfügt, dann bin ich ja nicht frei. Weißt du, Jesus Christus zu folgen, das ist wahre Freiheit. Freiheit ist, denken wir oft, ich kann machen, was ich will. Freiheit im Sinn der Bibel ist, dass ich gewisse Dinge nicht mehr tun muss. Das ist frei. Wir Menschen sündigen nämlich und wir können ja gar nicht anders. Das ist das Schiffsunglück von gestern, ja. Und jetzt bin ich aber frei davon, kann mich entscheiden, sage ich, möchte das nicht, ich möchte aber tun, was du willst. Und merken, das ist schön und das macht glücklich. Und die Bibel sagt, dass wenn wir heute seine Stimme hören, wenn du merkst, krasse Botschaft, habe ich vielleicht so noch nie gehört, wenn du merkst beim Lesen der Bibel, das packt mich schon an, so wie der Hermann das in der Bibel auch gefunden hat. Der wollte sein Gewissen beruhigen und sagt, da steht nichts von der Hölle. Nein, finde ich nichts von. Ja? Stand aber das Gegenteil drin, dass du einfach, wenn du merkst, das ist eine wahre Botschaft, heute dein Herz nicht verhärtest und sagst, hey Jesus, du hast mich, touché, du bist im Recht, ich mach das. Mach das wirklich, nicht für Menschen, sondern für dich. Ich möchte zum Schluss noch beten. Jesus, du hast den Weg, den wir als Christen doch zu gehen haben, vorgelebt, du bist ihn vorgegangen. Du redest nicht aus der Theorie, sondern aus der Praxis. Und zwar viel, viel mehr, als wir sie je erleben werden. Und wir sehen in der Bibel, dass du Gegenwind hattest, dass du bei weitem kein leichtes Leben hattest, aus menschlicher Sicht. Aber wir sehen, dass du ein erfülltes Leben hattest, dass du in der Bibel von deiner Freude redest, dass du von deinem Frieden redest. Und das sind Dinge, das sehnen wir uns nach. Wir wollen im Leben hier auf der Erde Freude haben. Und wir wollen auch Frieden haben. Und die Bibel sagt uns, dass du beides gibst, dass wir durch deinen Tod, durch die Gnade Gottes, wenn wir an dich glauben, Frieden haben mit Gott. Und du sagst, dass unsere Freude völlig werden soll. Du wünschst uns das. Du willst alle Menschen hier im Saal mit Freude erfüllt sehen. Und du kannst uns einfach helfen, denen, die hier sind, du siehst, wie jeder zu dir steht, dass wir dieses Ja zu dir sagen. Das müssen wir selber tun. Und bitte schenk das doch, dass wenn jemand hier ist und sagt, ich habe das noch nicht, ich habe das jetzt gehört, ich habe es auch irgendwie verstanden, und schenke auch, dass eine Entscheidung fällt für dich. Das wäre schön. Das macht Leben glücklich und räumt Dinge der Vergangenheit auf. Wenn da Verletzungen sind und Sachen passiert, hilfst du damit umzugehen. Und wir bitten dich um weiterhin einen gesegneten Abend und befehlen uns dir an. Amen.